Ja, lassen wir doch die Lobpreislieder noch schnell nachklingen. Dann wird es doch noch schnell einen Moment von Stille. Und dann lese ich den Text. Lukas 24, da steht: Als sie aber davon redeten, trat er, also Jesus, selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in eure Herz? Seht meine Hände, meine Füße, ich bin selber, fasst mich an und seht. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen, und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Unsere Kinder, die zeichnen extrem gerne. Wir haben daheim ganz viel Papier, ganz viel Schreiberen, und das gibt eine riesen Sache, wenn sie auch loslegen. Und etwas davon, was sie gerne machen, sind so die Strichzeichnungen, die kennt ihr ganz sicher. Ganz viele Punkte, nummeriert, und dann fängt man beim Eis an und tut sie langsam verbinden. Und dann gibt es so ein Bild. Und man sieht das Bild erst, wenn man es langsam verbunden hat. Vorher kann man manchmal ein bisschen ahnen, was das könnte sein. Manchmal ist es ein bisschen ein Ratenspiel, wenn man die Punkte noch nicht verbunden hat. Manchmal verbindet man die Punkte falsch weg. Dann gibt es ein bisschen ein komisches Bild. Manchmal erkennt man es noch ein bisschen und manchmal gerade gar nicht mehr. Aber das ist so ein Bild Strichpunkte, das man miteinander verbinden muss. Das machen die Kinder gerne. Manchmal machen das die Erwachsenen auch gerne. Es ist aber etwas, was wir in unserem Alltag jeden Tag machen. Ich kann es die nächste Folie zeigen. Wir haben in unserem Leben alle zusammen so Punkte. Erlebnisse, Erfahrungen gemacht, Kindheitserfahrungen, Bücher gelesen, Menschen getroffen, Ideen vielleicht gehört. Wir haben in unserem Leben alle zusammen so Punkte. Und was wir dann machen, ist, wir verbinden die Punkte miteinander verbinden. Das gibt dann auch so ein Bild, wie wir die Welt sehen. Es gibt eine Art ein Weltbild. Manchmal nennt man das so ein Paradigma. Es ist eine Art, wie eine Person, wie ich, wie du, an die Welt heranschauen, aufgrund von all diesen Punkten, die wir erlebt haben. Das ist das auf der linken Seite, der Stern. Das ist so die erste Verbindung, Interpretationen. Was aber dann passiert ist, dass du und ich, wenn wir so durchs Leben durchgehen, neue Erlebnisse machen. Neue Leute kennenlernen, neue Bücher lesen, neue Ideen hören, neue Sachen erleben, Es gibt so neue Punkte und manchmal passen die ganz gut in so unser Weltbild rein, in so unser Bild von Realität. Und manchmal passen diese Punkte aber nicht in die Realität, in das Weltbild, das wir haben. Dann hast du die Frage, was macht man denn mit diesen Sachen, die man nicht so recht einordnen kann, die man nicht so nachvollziehen kann. Und was manchmal passiert, ist das Dritte auf der rechten Seite. Man nimmt all die Punkte, die man hat, die Erlebnisse, die Erfahrungen, die Fakten, die Ideen, die Personen, die man vielleicht neu kennengelernt hat, und tut mal vielleicht die Striche ganz neu verbinden. Es entsteht ein ganzes neues Bild von Realität, ein ganzes neues Weltbild. Manchmal nennt man das so einen Paradigmawechsel. Es entsteht eine ganz neue Sicht aufgrund von all diesen Realitäten, diesen Punkten, die man vielleicht schon gehabt hat, die aber neu sind dazugekommen. Also ihr seht hier so der Paradigmawechsel, das Bild vom Stern, neue Punkte, plötzlich gibt es einen Kreis daraus. Die Jünger von Jesus haben das auf ihre Art erlebt. Sie haben ein Bild von der Welt, wie sie sich das vorgestellt haben. Ein Bild, das praktisch war vom Judentum, von dieser damaligen Zeit, das praktisch war von ihrer Kultur, die sie gelebt haben, das praktisch war von ihrer Familie, das praktisch war von den alttestamentlichen Texten. Die Jünger hatten so ihre Vorstellungen gehabt, wie die Realität ist. Sie hatten ein Weltbild gehabt. Und was das Weltbild beinhaltet hat, ist, dass da Jahwe, Gott, bei ihnen präsent ist. Und dass der Gott das Volk mal aus Ägypten hat rausgeführt, in eine neue Realität hat hineingeführt, in eine Freiheit hat hineingeführt. Und dass sie aber heute von den Römern unterdrückt werden. Und dass da einmal ein Messias wird kommen, der sie wird befreien. Das waren so die Punkte gewesen, das waren so ihre Weltbilder gewesen, die sie in ihren Köpfen und in ihren Gemeinschaften hatten. Und dann kommt Jesus und erfüllt ganz viel von diesen Punkten, erfüllt ganz viel von diesen Erwartungen, wie sie sich das vorgestellt haben, wie der Messias müsste sein. Und die Jünger fangen an, dem Jesus langsam hinterher zu gehen, ihm hinterher zu denken, hinterher zu laufen. Sie folgen dem Jesus nachher. Und er macht auch Jesus aber manchmal Sachen, die irgendwie nicht in das Bild hineinpassen, was sie sich vorgestellt haben. Er sagt Sachen, die sie überraschen, die sie auf dem falschen Fuß verwutschen, die sie irgendwie nicht in das Bild einordnen können. Und es geht weiter, dass der Jesus, er sagt, er gehe auf Jerusalem, er werde dort sterben. Für das haben sie kein Konzept. Das wissen sie nicht wie Jona, das wissen sie nicht, was machen mit dem. Und wo der Jesus effektiv am Karfreitag stirbt, da geht ihr Bild zusammen. Es zerbricht, sie haben keine Möglichkeit mehr, das Erlebnis von dem Tod, von dem Messias, in ihr Weltbild zu integrieren. Was machen sie mit dem? Es kommt aber noch viel verrückter. Nach 3 Tagen kommen plötzlich ein paar Frauen oder Petrus und der Emmaus-Jünger, wir haben es letzte Woche gehört, der Predigt vom anderen, und sagen, der Jesus ist nicht nur tot, sondern er ist ein leeres Grab und er ist auferstanden. Einige haben ihn sogar gesehen. Was macht man mit so einer Aussage? Wo tut man das einordnen in dem Weltbild, das sie zu dieser damaligen Zeit, aber wo wir auch in der heutigen Zeit hatten, einer von den Toten auferstanden? Wie passt das in unser Bild von der Realität? Plötzlich ist da ein neuer Punkt am Horizont, ein neuer Punkt in unserem Leben und irgendwie passt der wie nie recht rein. Es braucht wahrscheinlich einen ganz fundamentalen Paradigmawechsel, eine ganz fundamentale Veränderung vom Weltbild, wie die Jünger das hatten. Der C.S. Lewis hat das auf eine ganz schöne Art gesagt. Er hat gesagt, ich glaube an Christus, und ich habe hier Klammern geschrieben, Auferstehung. Ich glaube an die Auferstehung, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Also, Jesus auferstanden, ein neuer Punkt an unserem Lebenshorizont, wie die Sonne, die aufgegangen ist. Und das hat Konsequenz, dass wir plötzlich alles andere, was wir sonst auch noch erleben, in einem neuen Licht kann, muss aber auch anschauen. Ein ganz fundamentaler Wechsel, wie man die Realität wahrnimmt. Die Auferstehung ist ein Punkt, wo alles andere in einem neuen Licht erscheinen. Der Blaise Pascal, Mathematiker aus Frankreich, hat das anhand von einem Spiel beschrieben. Er hat gesagt, also Bilder von der Realität sind wie so wie Kartenspiele. Da nimmt er einerseits die Schaufel nass, wo er sagt, es gibt eine Art, die Welt anzuschauen, die es Gott nicht gibt. Es gibt eine atheistische Weltansicht, Gott existiert nicht. Das ist eine Art, die Welt anzuschauen. In dieser Weltansicht gibt es auch keine Auferstehung. Ich habe das mal so als Schaufel nass dargestellt. Dann hat er gesagt, aber dann gibt es auch eine andere Ansicht. Nämlich die, dass Jesus lebt und auferstanden ist. Und das ist das Kreuz. Kreuzass. So die zwei Karten. Das eine oder das andere. Man muss sich wie entscheiden. Man kann nicht beides nebeneinander haben. Sondern es braucht wie das eine oder das andere. Und dann sagt aber der Pascal, ja, muss man sich einfach blind für das eine oder das andere entscheiden? Oder gibt es nicht eine Möglichkeit, vielleicht noch ein bisschen hinter das Spiel zu schauen? Gibt es nicht eine Möglichkeit, für begründet sich für das eine oder das andere zu entscheiden? Und er sagt, es gibt eine Möglichkeit. Er hat das genannt, das ist das Herz. Ich habe es jetzt mal hier als Herz dargestellt. Das ist das Herz, aber es ist viel mehr als einfach das Herz auf der Karte, sondern es ist das menschliche Herz, das etwas von Gott wahrnehmen kann, wo der Verstand manchmal nicht ganz einordnen kann. Der Pascal hat das mit einem ganzen kantigen Satz zusammengefasst. Kannst du das sagen? Er hat gesagt, das Herz hat manchmal Gründe, wo der Verstand nichts weiss davon. Und er fährt Vater weiter und sagt, hier beim Herz wird Gott spürbar, wo manchmal der Verstand nicht ganz mitkommt. Also er sagt dann, wenn das Herz Bibel liest oder Abendmahl empfängt oder Taufe erlebt oder im Gebet die Hände faltet, dann wird manchmal der Auferstandene am Herz spürbar, wie der Kopf das manchmal nicht ganz nachvollziehen kann. Ich glaube, das ist auch das, was den Jüngern ein Stück passiert ist. Die Jünger, die haben gehört, dass das Grab leer ist. Sie haben von Petrus gehört, dass er dem Auferstandenen begegnet ist. Aber sie haben irgendwie die Verbindungen noch nicht neu ordnen können. Irgendwie haben sie das alles noch nicht ganz nachvollziehen können. Und plötzlich steht da Jesus, der Auferstandene, bei ihnen im Raum. Man muss sich das vorstellen. Und sie haben den Schock, ein Geist ist unter uns. Und Jesus, der ganz ruhig kann sagen kann, Frieden mit euch. Frieden mit euch. Und er sagt ihnen, schaut meine Hände an. Schaut die Füße an. Längt sie an. Nehmt die Hände in eure Hände. Und man kann sich gut vorstellen, wie die Jünger die Hände ihre eigenen Hände nehmen und spüren. Ein Mensch aus Fleisch und Blut und Knochen steht ihnen. Jesus, lieblich auferstanden, und sie spüren ihn mit ihren eigenen Händen, können es wahrnehmen, können ihn sehen. Interessanterweise überzeugt sie das aber gleich zum Teil noch nicht. Interessanterweise hat es einige unter ihnen, die den Jesus mit ihren eigenen Händen spüren und irgendwo es gleich noch nicht glauben können, dass der Jesus auferstanden vor ihnen ist. Und so nimmt er einen Fisch und isst ihn. Menschlicher geht es nicht mehr. Das ist ein Mensch mit Fleisch und Blut vor ihnen. Und sie können es gleich noch nicht ganz erfassen. Und ich denke, es zeigt etwas von dem, was der Pascal gesagt hat. Mit dem Verstand, mit dem, was wir mit den Händen greifen können, das reicht manchmal gleich nicht, für das Herz zu überzeugen. Es braucht da wie noch etwas anderes. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wäre unglaublich gerne dabei gewesen. Ja, wenn er plötzlich so da steht und sagt, längt die Hände an, nehmt sie in die Hände. Die Hände mit den Löchern drin. Ich hätte die so gerne in die Hände genommen und gespürt. Heute können wir das nicht auf die gleiche Art machen. Aber, wir können heute den Jesus auch ertasten. Den Auferstandenen tasten. Nämlich dann, wenn wir sein Wort, wenn wir die Texte, die Bibel nehmen und mit den Händen der Tür gehen. Probieren, die Texte zu erforschen. Probieren, nachzutasten. Oder dann, wenn wir die eigenen Hände falten, zum Gebet oder im Lobpreis aufheben. Dann kann etwas von dem Jesus ertastet werden, von dem Auferstandenen. Oder dann, wenn wir das Abendmahl in Empfang nehmen, das Brot und den Traubensaft, den wir in Empfang nehmen, dort ertasten wir etwas von dem Auferstandenen. Oder vielleicht auch dann, wenn wir uns über die Taufe untertauchen lassen, dort wird etwas spürbar. Es ist nicht ein Beweis, es ist nicht eine Beweisführung, aber dort kann etwas spürbar werden. Oder vielleicht auch dann, wenn wir beim Essen miteinander das Essen teilen, austeilen. Dort kann etwas spürbar werden von dem Auferstandenen, der präsent ist. Aber es ist nicht zu spüren oder zu ertasten, was unser Herz überzeugt. Es ist am Schluss die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, der am Herz spürbar werden kann. Nicht der Kopf, nicht das Tasten, sondern das Herz, das dem Jesus begegnet. Und so nimmt Jesus die Jünger, die ganz erklüpft sind, erstaunt und nicht wissen, was sie mit all dem hier machen sollen. Und nimmt die Bibel, das Alte Testament, und führt sie Schritt für Schritt durch die Texte. Durch das Gesetz, durch die Psalmen. Und man kann sich wie vorstellen, wie innerlich langsam bei den Jüngern die Verbindungen neu zusammengesetzt werden. Ein neues Bild in ihren Köpfen entsteht, dass der Jesus vielleicht tatsächlich von den Toten auferstanden ist und hier jetzt vor ihnen steht. In dem, dass er sie durch die Texte durchführt, werden die Jünger plötzlich zu Zeugen. Sie erleben es am eigenen Leib, im eigenen Denken, im eigenen Herz, dass der Jesus auferstanden ist. Sie erleben etwas und werden mit dem zu Zeugen. Und Jesus sagt ihnen, er beauftragt sie, und ihr sollt Zeugen sein. Ihr seid jetzt Zeugen geworden. Geht und teilt das Zeugnis. Wie erzählt man etwas, wo man einfach mit dem Herz vielleicht erlebt hat, vielleicht ertastet hat an jemandem, der ganz anders die Welt anschaut. Ich meine, ich finde, das ging wieder extrem herausfordernd. Wie erklärt man jemandem, der ein atheistisches Weltbild hat, du Verstehung? Man wird schnell mal ausgelacht, oder? Oder denkt, ja, das kann doch nicht sein. Es braucht extrem viel Mut, sich auch verletzbar zu machen. Ich habe das so erlebt. Ich bin dem Jesus irgendwo mal beim Abendmahl bei den Texten begegnet. Die beste Art, für so Erlebnisse zu teilen, ist vielleicht wirklich das Zeugnis. Zu erzählen, wie ich es erlebt habe und was die andere Person damit macht. Liegt wie nicht mehr so ein bisschen in unseren Händen. Ich finde das eine extreme Herausforderung, können Zeugen zu sein von etwas, was manchmal in der Welt ein bisschen belächelt wird. Und gleich, es ist erlebt. Wir haben den Verstand nicht irgendwo gespürt, mit dem Herz wahrgenommen. Der Blaise Pascal, ich komme wieder zurück zu ihm, hat das auch erlebt. Das noch nicht zeigen. Sorry. Der Blaise Pascal ist relativ jung gestorben. Und als er gestorben ist, hat einer von seinen Dienern den leblosen Körper noch einmal untersucht, hat die Kleider noch einmal untersucht und hat in einem von diesen Kleidern eingenähtes Stück Papier gefunden. Das Stück Papier nennt man Memorial. Und in diesem kleinen Stück Papier hat der Pascal, den er eigentlich gegen bei sich gedreht hat, gegen so ein bisschen vom Herz gedreht hat, beschrieben, wie er dem Jesus begegnet ist. Und ich werde euch diesen Text hier vorlesen. Es ist ein ganz bekanntes Dokument. Es ist einfach Auszüge davon. Auf der rechten Seite seht ihr, wie er es geschrieben hat. Jahr der Gnade, 1654, Montag, den 23. November, Tag des heiligen Clemens, Papst und Märtyrer und andere im Martyriologium, Vorabend des Tages des heiligen Chrysogonos, Märtyrer und andere, also ein Zeitstempel. Seit ungefähr abends 10:30 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht, 2 Stunden lang, Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten, Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, der Gott Jesu Christi, dein Gott ist mein Gott, Vergessen der Welt und aller, nur Gottes nicht. Er ist allein auf den Wegen zu finden, die das Evangelium lehrt. Größer der menschlichen Seele, gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Freude, 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 Tränen. Also der Pascal hat an einem ganz bestimmten Abend ein Erlebnis gemacht, eine Begegnung, dem Auferstandenen begegnet, wo ihn zutiefst geprägt hat, wo er auf einem Zettel aufgeschrieben hat, bei sich mitgetragen hat, es aber nicht gross weiter verbreitet hat. Es ist wahrscheinlich eines der eindrücklichsten Dokumente, die wir haben von einer Gottesbegegnung außerhalb der Bibel. Ich selber, ich habe nie ein Erlebnis gemacht in diesem Umfang. Würde gern, aber eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig, ob man so ein Erlebnis macht oder nicht. Ich merke aber in meinem eigenen Leben, dass es wieder so Momente gibt, wo ich etwas von diesem Gott ertaste. Ganz konkret hat es schon ein paar Jahre her im Theologiestudium habe ich einen Kurs besucht, das heisst Theologische Exegese des Neuen Testaments. Ein ganz komplexer Begriff. Und wir hatten einen ganz spannenden Dozent. Und dort ist es darum gegangen, dass wir einfach Neues Testament, griechische Texte angeschaut haben. Das ist ein Handwerk, das arbeitet man mit den Händen. Da schaut man Syntaxen an, da schaut man Wörter, Wortstudien, da schaut man Zusammenhänge an, da schaut man, wie sie die Texte zusammenhängen, was wollen sie uns sagen. Ein Handwerk, das viel Arbeit braucht. Und gleich irgendwo, immer wieder mal, ist mir passiert, dass plötzlich irgendetwas von dem Jesus ist wie fassbar geworden oder spürbar am Herz. Irgendwo ist plötzlich manchmal so ein Funke gesprungen ins eigene Herz hinein. Etwas hat wie einfach vielleicht warm werden oder brennen. Plötzlich hat nicht mehr der Text ausgelegt, sondern plötzlich hat der Text uns auslegen. Und plötzlich haben wir nicht mehr den Text probiert zu verstehen, sondern der Text hat uns in seine Welt hineingenommen, das Universum aufgetan. Plötzlich sind die Wörter lebendig geworden und man hat wieder den Eindruck gehabt, der Jesus ist da. Auferstanden, lebt und führt uns durch die Texte der Tür. Wo erlebst du in deinem Leben der Jesus, wo ertastest du ihn und wo wird er vielleicht immer im Herz spürbar? Ich habe euch nicht ganz auf jeden Stuhl, aber auf vielen Stühlen habe ich euch so Blätter draufgelegt. Ob ihr es glaubt oder nicht, das sind Blumenblätter. Und hinter hat es eine Wand. Jetzt kannst du es die nächste Folie zeigen. Hinter hat es eine Wand. Und dort hat es einen Garten. Ich möchte euch Mut machen. Wenn ihr den Eindruck habt, da gibt es Momente in meinem Leben, wo ich den Eindruck habe, dass ich dem Gott irgendwie begegne. Einen wahrnehmen, einen ertasten. Behalte das nicht für dich. Nicht so, wie der Pascal das gemacht hat. Sondern schreib es auf. Vielleicht schreib es auf so ein Blatt auf. Und dann häng es hinten an die Wand. Wir werden hier noch ein paar Wochen haben, die Wand. Ihr habt also Zeit. Schreibt es auf, das Erlebnis. Und häng es hinten auf, sodass man es teilen kann. Dass andere dürfen teilhaben an diesem Erlebnis. Und dann gibt es so einen Garten, wo man sieht, wie wir als Gemeinde der Auferstandung jede Person auf ihre, auf seine Art erlebt. Und dass man das nachher anschauen kann, gehen lesen und vielleicht ganz neue Seiten von dem Gott entdecken. Jesus hat gesagt, wir sollen, wir werden Zeugen sein. Das ist eine kleine Art, wie wir können Zeugen sein können, auch füreinander, wie wir Gott ertastet oder erlebt haben. Wir sind in dieser Phase von Fasten und Feier in dieser Predigserie. Fasten war eine Zeit vom Ausreissen. Fasten war eine Zeit von Aufgeben, Loslassen, Karfreitag. Und jetzt sind wir bei der Auferstehung. Es ist eine Zeit vom Einpflanzen, vom Feiern, vom Auferstandenen, der in unserer Mitte lebt. Und die kleinen Zeugnisse, die können eine Form sein, wie der Jesus auch uns, bei uns, spür- und erlebbar wird, sodass wir so voneinander hören können. Freude ist erst dann Freude, wenn sie geteilt wird. Irgendwo muss die Freude raus über die Auferstandung und ich hoffe, dass die Wand ein kleiner Ausdruck kann sein von dieser Freude, die da raus kann. Das wollte ich euch mitgeben, das wollte ich euch mitbringen. Gerade vor dem Gottesdienst ist der Hans grossem zu mir gekommen und gesagt, er müsse einfach noch etwas erzählen. Und er hat mir schnell ein bisschen berichtet, was er erlebt hat. Und ich hatte den Eindruck gehabt, das müsst ihr hören, was er erlebt hat. Weil es passt so gut in das hinein, was ich hier erzählt habe. Hans, willst du vorkommen und erzählen, was du letzte Woche erlebt hast, oder?
Guten Morgen zusammen. Wisst ihr, was ich da draufschreibe? Bei Rotlicht über die Straße und Jesus begegnet. Letzten Sonntag ist das passiert, nach dem Gottesdienst. Predigt vom Andrin hat da schon vorgespurt. Er hat ja auch von diesen zwei Männern geredet, die dem Mann begegnet und ihn nicht kennt. Und meine Lieblingsgeschichte in der Bibel ist die von Philippus, wo durch den Heiligen Geist einfach auf die gerade Straße geführt worden ist und dem Kämmerer begegnet ist, wo sie Jesaja gelesen hat. Also, ich mache es kurz. Ein Rotlicht über die Straße und Jesus begegnet. Folgendermaßen ist passiert. Nach dem Gottesdienst letzten Sonntag habe ich ein paar Worte gewechselt mit dem Richard Junge. Und er guckt auf die Uhr und denkt, jetzt möchte ich noch auf den Bus. Und er sagt, tschüss, und bin ab. Da schon gerade vorne und schon bei der ersten Ampel bin ich rot drüber. Und dann an den Schuss laufe ich den Trottoir nach vorne, bis die Querstraße kommt. Dort ist die Ampel auf rot. Ich gucke links und rechts, weit und breit ins Auto, gerade rüber. Und wie ich an rüber komme, sehe ich auf der anderen Seite, ist ein junger Mann genau gleich so oben. Und das hat mich schon lustig gedacht, und wir haben einander irgendwie gesehen. Und dann habe ich ein bisschen gewitzelt und gesagt, oh, jetzt sind wir vielleicht noch fotografiert worden. Aber zum Glück haben wir ja kein Nummernschild am Rücken. Dann hat er etwas gesehen, du hast nicht gut verstanden. Dann bin ich über zu ihm. Dann habe ich irgendwie gesehen, ich war gerade im Gottesdienst gewesen. Und dann sagt er, oh, ja, er hat eigentlich auch schon mal noch länger mal so am Nordherren wollen oder was. Und er sagt, ja, die Kapelle sind gerade hier durch. Dann hat er gefragt, wann der Gottesdienst sei. Und ich sagte, jeden Sonntag um 10 Uhr. Dann habe ich gedacht, oh, der Mann ist unterwegs, der ist suchend. Und dann hat er weitergeredet und erzählt, Jesus sei ihm schon mal im Traum begegnet. Und ich sagte, wow, noch näher dran. Also, und dann sind wir zusammen vorgelaufen, haben da an einem Ort einen Kaffee getrunken. Wir haben also eine halbe Stunde zusammen geredet, nicht mehr. Und es war mir gewesen, wir kennen einander schon ewig. Und im Nachhinein habe ich gedacht, was ich gesagt habe, das ist nicht von mir gekommen, das ist einfach, hat so müssen sein. Und er hat gesagt, er hat leider nicht viel Zeit, er müsse noch eine Masterarbeit schreiben. Aber ich habe ihm meine Adresse gegeben und er wollte sich dann melden. Also, noch zu mir zu sagen, ich bin ja gehört zum alten Eisen. Aber Gott kann sogar alte Eisen brauchen. Ist sind drin.
Wir beten miteinander. Danke, himmlischer Vater, dass du in unserem Alltag präsent bist. Ja, du siehst, wie wir unterwegs sind. Du siehst, wie wir Höchst und Tiefes erleben, auch an diesem heutigen Morgen, was wir alles mitbringen. Jesus, du bist auferstanden und das passt manchmal mehr und manchmal weniger in unser Bild hinein von der Realität, manchmal mehr oder weniger in unser Erleben hinein. Jesus, hilf uns, dass wir die Auferstehung gegen wieder neu, von Neuem können entdecken. Und dass das unser Bild, unsere Realität, unser Leben von Grund auf neu prägt. Das kann Leben aufwachsen. Das kann Leben neu wachsen. Danke, Jesus, bist du auferstanden und lebst du heute mit uns an diesem Morgen. Amen.